Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Bevor ich das vorlese, möchte ich einen kurzen Rückblick geben, dass wir den Zusammenhang wissen. Es ist immer wichtig, wenn wir eine Stelle aus der Heiligen Schrift lesen, dass wir auch wissen, was vorausgeht, dass wir auch wieder den Einstieg finden. Wir haben ja begonnen mit dem zweiten Mosebuch, haben gehört, wie die Israeliten bedrückt wurden, bedrängt wurden, geschunden wurden in Ägypten. Sie waren ja zur Zeit, die Vorfahren waren zur Zeit von Josef nach Ägypten gekommen, wo ein guter Pharao herrschte. Aber etwa 400 Jahre später sah es ganz anders aus. Sie mussten Ziegel brennen und wurden geplagt, sodass sie zum Herrn schrien. Und dann war es ja auch so, dass sie sich sehr vermehrt hatten und dass dieser grausame Pharao befohlen hatte, auch die Knäblein, die männlichen Nachkommen der Israeliten, zu töten, was allerdings die Hebammen verweigert haben. Und dann ist ja der Mose auch geboren, wurde versteckt im Nil, im Schilf, wurde von der Tochter des Pharao gefunden. Und Mose ist dann herangewachsen und im Alter von 40 Jahren hat er einen Ägypter erschlagen, der einen seiner israelitischen Volksgenossen misshandelt hatte, hat er eigenmächtig das Gericht in die Hand genommen. Und dann musste er fliehen und floh nach Midian. In Midian kam er dann zu dem Priester. Jethro wird er später genannt, aber er heißt ja auch Reguel. Das ist der gleiche, der später, wenn sie dann in der Wüste sind, die Israeliten, ihm auch Ratschläge gibt, wie er besser das Volk richten kann, dass er verschiedene Aufseher einsetzt. Das ist dieser Jethro, der Reguel. Und er heiratet eine seiner Töchter, die Zipora, und bekommt den Sohn Gersom. Und dann heißt es noch am Ende von Kapitel 2, aber viele Tage danach starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Nicht mehr der Mensch, nicht Mose nimmt das jetzt in die Hand, sondern Gott selber. Mose hatte ja einen Ägypter erschlagen und hatte da versucht, selber Gerechtigkeit zu schaffen. Aber nun beruft Gott den Mose. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis, ein ganz anderes Fundament, wenn Gott im Regimente sitzt und den Menschen beruft. Und von dieser ganz wichtigen und grundlegenden Begebenheit lesen wir nun in 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hebiter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, nämlich Gott: Ich will mit dir sein, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Land Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen: Der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tage reisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so dass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Soweit Kapitel 3. Es geht jetzt natürlich noch weiter, aber das würde jetzt zu weit gehen. Das Kapitel 4, wo Mose dann noch verschiedene Ausreden bringt und sehr zurückhaltend ist, bis dann Kapitel 4, Vers 13, wo Mose sagt: Bitte, Herr, sende doch, wen du senden willst, aber nur nicht mich. Ja. Und dann wird Gott zornig und sagt: Ich will der Aaron beigesellen, der kann besser reden als du. Mose sagt ja dann noch: Ich habe eine schwere Zunge und so weiter. Aber das dann, so der Herr will, nächstes Mal. Ja, Kapitel 3, diese gewaltige Gottesbegegnung, wo Gott sich mit seinem Namen zum ersten Mal in dieser Weise offenbart in der Heilsgeschichte. Ich bin, der ich bin. Gott, der ewig Seiende, der vor der Erschaffung der Welt war. Und Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben. Wir merken, Jesus ist Gott. Es ist genau die gleiche Bezeichnung, die hier Gott verwendet, die auch Jesus für sich in Anspruch nimmt, und zwar zu Recht in Anspruch nimmt. Und wir wissen auch, als dann die Soldaten kommen und den Herrn Jesus gefangen nehmen wollen im Garten Gethsemane, dann fragen sie: Bist du es? Ja, und dann sagt er nur: Ich bin. Und das ist dieses Wort: Ich bin Gott. Und dann fallen sie rücklings zu Boden. Ein Zeichen des Gerichts übrigens, dieses Rücklingsfallen. Gerade an der Stelle wird es auch wieder deutlich. Nun, der Reihe nach, Kapitel 3 ab Vers 1. Mose hütete die Schafe Jethros. Es ist ja bekannt, dass die Israeliten Schafzüchter sind, so sind sie auch bezeichnet worden, als sie nach Ägypten eingewandert wurden und haben ja ein bestimmtes Gebiet bei Gosen bekommen. Und auch in Midian, das ist ungefähr beim Roten Meer, östlich vom Roten Meer, im Golf von Akaba, also am Ende des südlichen Teils der Sinai-Halbinsel, wenn man sich vorstellen kann, südlich vom heutigen Israel gelegen, Midian. Da hat Mose nun gelebt, hat er auch geheiratet, hat einen Sohn, wahrscheinlich auch noch weitere Kinder bekommen und hat auch da die Schafe Jethros gehütet. Und Jethro war ja Priester in Midian. Man kann davon ausgehen, dass Jethro auch den wahren Gott kannte, obwohl er im Gebiet der Midianiter lebte. Da waren nun auch, als ihm Gott erschien, 40 Jahre vergangen. Eine lange Zeit. Ich habe schon gesagt, wo er 40 Jahre alt war, wollte er selber die Rache in die Hand nehmen und die Befreiung und dem Unrecht wehren und wie auch immer man es jetzt bezeichnen soll. Aber jetzt ist er 40 Jahre lang zubereitet worden, geprüft, geläutert worden, in die Stille geführt worden von Gott, bis nun seine Berufung festgemacht werden kann. Und so schenkt Gott auch uns immer wieder Zeiten der Stille, wo wir auch aus der Aktivität herausgenommen werden, wo wir nicht einfach immer wirken, sondern Gott setzt uns auch einmal eine Zeit beiseite. Und wir brauchen auch solche Phasen in unserem Leben, wo wir nicht immer wirbeln und handeln können. Wollen tun wir es ja oft, aber wir können es nicht immer. Seien es Krankheitszeiten, seien es Krisenzeiten des Lebens, seien es auch Zeiten der Reifung, Zeiten der Buße. Mose hatte auch eine solche Zeit, 40 Jahre lang, wo er in der Stille war, in der Wüste, wirklich in der Wüste, ja, abgeschieden vom pulsierenden Leben der ägyptischen Großstädte, des Pharaonenhofes, wo er ja aufgewachsen war. Hier in der Wüste hat er Demut gelernt, hat er Geduld gelernt und auch Gehorsam, obwohl er ja sich wehrt gegen diese Berufung, aber doch am Schluss gehorcht er dann doch Gottes Befehl. Ja, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus, kam an den Berg Gottes, den Horeb. Der Horeb, der liegt nun auf der anderen Seite des Roten Meers, nämlich an der Südspitze des Berges Sinai, nicht ganz unten, aber ziemlich weit südlich dieser Sinai-Halbinsel, am Golf von Suez auch in der Nähe. Und das ist ja der gleiche Berg, an dem dann die große Theophanie, die große Gotteserscheinung in 2. Mose 18 folgende, geschieht, wo dann auch die 10 Gebote geoffenbart werden, nachdem ja das Volk dann schon ja, hinausgehen durfte aus Ägypten nach den 10 Plagen. Ich denke, wir wissen alle, dass dann Gott 10 Plagen schicken muss und erst nach der 10. Plage ist dann der Pharao bereit, das Volk ziehen zu lassen. Horeb, was ist der andere Name für diesen Berg? Sinai, der gleiche Berg. Heute heißt er, glaube ich, Jubal Mose oder so ähnlich, Moseberg, wird auch heute noch genannt, auch in diesen Sprachen, die dort gesprochen werden. Ja, und dort erschien ihm nun, in Vers 2 hören wir es, der Engel des Herrn, wobei wir sehen, es ist der Herr selber, der sich hier auch offenbart, mit seinem Engel praktisch, oder wie auch immer wir uns das vorstellen wollen. Der Bote steht auch oft stellvertretend für Gott selber. Und Gott selber offenbart sich mit seinem Boten praktisch. Und zwar wie in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Man mag jetzt darüber spekulieren, warum Gott sich ausgerechnet einen Dornbusch herausgesucht hat für diese Offenbarung. Vielleicht sollte deutlich werden, wie sehr das Volk leiden musste, dass es dornige Zeiten waren und dass Gott mitten in diese dornige Zeit hineinkam in seiner Feueroffenbarung, dass er wieder das Feuer des Geistes hineingeschickt hat. Damals, so wie an Pfingsten später dann, natürlich in anderer Weise, aber auch hier schon, erscheint Gott in einer Feuerflamme mitten in einem Dornbusch. Das ist jetzt eine symbolische Vermutung. Wir wollen da auch nicht zu viel sagen, aber es ist interessant. Es ist kein Weinstock, der ja an sich für Israel steht. Es ist auch kein irgendein Baum, sondern ausgerechnet ein Dornbusch. In der Wüste, wer das weiß, da gibt es ja viele Dornbüsche. Viele Pflanzen sind dornig und die haben auch besondere Überlebensstrategien entwickelt. die trocknen dann auch nicht so leicht aus, haben oft sehr dicke Blätter, ja, wer schon in der Wüste war, auch die Kakteen haben ja auch meistens Dornen und so auch ein Busch. Der Dornbusch symbolisiert sicherlich Leiden. Und das ist ja auch die Situation des Volkes Israel in dieser Zeit. Und nun in einer Feuerflamme. Beim Feuer denken wir unter anderem eben auch an Pfingsten, wo Gott seinen Geist geschickt hat in die erste Gemeinde hinein, wo die Gemeinde dann entstanden ist. Und auch hier erscheint Gott im Feuer, auch später wieder die Wolkensäule und Feuersäule. Und es geschieht wirklich Gewaltiges in dieser Zeit. Und Mose sieht nun diesen Dornbusch und ich denke auch, es ist wirklich ein Wunder, man kann sich das jetzt nicht rationalistisch erklären, es gab so Versuche, vielleicht war es eine Pflanze, die Methangase hatte und was auch immer, da wurde manches vermutet, aber Mose hätte das sofort gewusst, er war ja schon lange in der Wüste, er hat alle Pflanzen gekannt, ja. Und er sieht sofort, das ist etwas völlig anderes. Alle solchen natürlichen, rationalen Erklärungen scheiden aus, weil Mose die Vegetation kannte. Er hätte gesehen, wenn das jetzt eine methanerzeugende Pflanze gewesen wäre oder ähnliches. Also es ist wirklich eine übernatürliche Erscheinung Gottes. Und vor allem, dass dieser Dornbusch Feuer enthielt, aber nicht verbrannte. Ja. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer, heißt es auch einmal. Aber hier erscheint er praktisch in einer Feuerflamme, aber es ist praktisch kein irdisches Feuer, sondern überirdisches Feuer, was diese Pflanze nicht verzehrt, sondern eine Art, sich zu offenbaren. So auch später mit der Feuersäule. Ich weiß jetzt auch nirgends, dass da irgendwo gebrannt hätte dann, wo Gott mit der Feuersäule voranzieht, sondern Gott offenbart sich eben auf diese Weise, in der Wolke oder im Feuer oder auch auf andere Arten. Ja, und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Erst ist einmal das Äußere, das Optische, und dann erst kommt hier die Berufung. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Ich musste da sofort auch an die ähnliche Stelle bei der Berufung des jungen Samuel denken, wo auch der Ruf kam, Samuel. Und das war ja damals noch ein junger Bub bei dem Priester Eli. Der zukünftige Prophet Samuel, er hatte zuerst nicht verstanden, wer da rief, dachte Eli, sein Priestervater sozusagen, sei es. Und erst beim dritten Mal hat Eli dann gesagt, es ist der Herr. Sag zu ihm, rede Herr, dein Knecht hört. Und Mose nun, als erwachsener Mann, er antwortet sofort, hier bin ich. Er hat wohl verstanden, dass hier Gott zu ihm spricht. Und dann spricht der Herr, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Heiliges Land. Das ist eine Stelle, die mich immer besonders bewegt hat. Ja, wo Gott sich offenbart, auch wo Gott wohnt, da ist heiliges Land. So ist auch unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, obwohl wir von Natur aus Sünder sind. So ist auch die Gemeinde an sich auch heiliges Land, obwohl immer wieder sie auch durch Sünde beschmutzt werden kann. Wir sind keine vollkommenen Menschen auf dieser Erde. Und doch ist es etwas Heiliges. Und deshalb, liebe Kinder, sollten wir auch nicht herumtoben im Gottesdienstraum. Hängt auch damit zusammen. Und so auch dort, wo der Herr erschienen ist, da ist heiliges Land. Und als Zeichen der Ehrfurcht zog Mose die Schuhe von den Füßen. Und dann spricht der Herr, und das wird mehrfach wiederholt in diesem Kapitel, ich sage es jetzt deshalb nur dieses erste Mal, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Auch seines Vaters, seines direkten Vaters und auch seiner Vorfahren. Und Mose weiß sofort, dass das der Gott ist, der Israel immer wieder geführt hat, dass sie damals nach Ägypten kamen und der Heilsgeschichte geschrieben hat mit den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Wir haben es ja die letzten Monate betrachtet im ersten Buch Mose. Und als er das hörte, verbarg er sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose wusste ganz gewiss um die vielen Wundertaten, die Gott der Herr getan hatte bei den Erzvätern. Die vielen Wundertaten, die es auch da schon gab. Und Mose wird aber auch auch so gewaltige und vielleicht noch gewaltigere Wundertaten mit dem Herrn erleben. Und dann spricht der Herr, dass er das Elend seines Volkes gesehen hat, ihr Geschrei gehört hat und ihre Schmerzen kennt. Und das dürfen auch wir wissen, wenn auch wir zum Herrn rufen, unserem Elend, unserer Sündenlast, unserer Krankheitslast. Der Herr weiß um uns, er kennt unser Herz und er möchte uns helfen. Wir sollen aber rufen, und die Israeliten haben wirklich lange und ausdauernd gerufen. Und nun ist der Zeitpunkt erreicht, wo Gott hört und eingreift. Und dann ist bei mir übersetzt in Vers 8, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Herabgekommen. Es zeigt, dass Gott über dem Menschen und seiner Schöpfung steht. Er ist größer als wir. Unvergleichlich größer. Wenn Gott sich herabneigt, geschieht das aus Gnade und Barmherzigkeit. Nicht, weil er es müsste, sondern er macht es freiwillig. Aus Liebe zu denen, die zu ihm rufen. Aus denen, zu denen, die sich dessen bewusst sind, dass sie auf Gottes Liebe angewiesen sind. Herabgekommen, um zu erretten aus der Hand der Ägypter und aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das steht geradezu sprichwörtlich für Fruchtbarkeit. Ja, für ein Land, in dem es einem gut geht, wo man nicht mehr bedrückt wird, wo man nicht Hunger leiden muss, wo es auch keinen Krieg und kein Elend mehr gibt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber noch, und das wird gleich im nächsten Halbsatz deutlich, wohnen dort andere. An den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hebiter und Jebusiter. Josua wird dieses Land erobern müssen. Josua heißt ja Retter oder Helfer. Josua, der nach Mose kommt. Mose wird das Land nur noch von weitem sehen, vom Berg Nebo, weil er auch versagt hat an gewissen Stellen. Aber Josua ist dann der verheißene Helfer, der dieses Land einnehmen darf. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Es wird dann nochmal ausdrücklich wiederholt. Und dann der Aufruf in Vers 10, so geh nun hin. Jetzt kommt der Auftrag an den Menschen. Gott hat gesagt, was er tun wird, dass er eingreifen wird, aber er gebraucht dazu auch Menschen. Gott könnte es auch so tun. Er könnte die alle mit einem Spruch seines Mundes töten, die Ägypter. Ja, aber das will er nicht. Er will auch zum Pharao sprechen, auch zu seinem Gewissen. Er gibt auch ihm eine Chance. Und es ist ein Geheimnis mit seiner Verstockung. Ich denke, der Pharao verstockt zuerst selber sein Herz und dann an einem gewissen Punkt hat Gott ihn völlig verstockt. Wo dann der Punkt ohne Wiederkehr erreicht war. The point of no return, sagt man auch, wenn man so mit einem Flugzeug über das große Meer fliegt und eine gewisse Menge Treibstoff hat, dann ist es ja so, dass man bis zum gewissen Punkt noch umkehren kann, wenn der Treibstoff ausgeht. Wenn man aber schon die Mitte erreicht hat, dann ist es besser, man fliegt weiter. Ja. Weil dann ist es egal, welche Richtung ich abstürze, sozusagen. Ja. Oder wenn man die Hälfte überschritten hat, dann ist es besser, man fliegt dann bis Amerika durch, als dass man dann wieder nach England umkehrt. Der Punkt ohne Wiederkehr. Aber so war es nun, und das ist gar nicht lustig beim Pharao, wo er dann ja immer mehr sich verschlossen hat und dann hat Gottes Verstockung vollends dazu geführt, das Gericht über Ägypten durchzuführen. Aber es war auch seine eigene Schuld, die Schuld des Pharao. Und das wird ja auch am Schluss dieses Kapitels deutlich, da kommen wir noch drauf zurück. Aber so geh nun hin, ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose versteht das nun so, dass er das tun soll, als Mensch. Es kommt nämlich die Frage oder der Satz mit den drei Ichs, ganz typisch für die menschliche Reaktion. Vers 11, Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Ich. Natürlich fühlt er sich ja überfordert. Er hat ja schon mal einen Ägypter erschlagen und es hat nur dazu geführt, dass er flüchten musste. Das Volk ist dadurch nicht befreit worden. Und jetzt beruft ihn allerdings Gott, aber das scheint er zu vergessen dabei. Er meint jetzt, er muss wieder quasi allein dahin gehen und ich muss das tun, ich. Aber da sprach Gott, und das ist die wunderbare Antwort, ich will mit dir sein. Gott will mit dem Menschen sein, der seinem Auftrag gehorcht. Und so ist es auch bei uns, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, uns in einen Dienst stellt, wir fühlen uns da sehr schnell überfordert. Ich kann doch nicht reden, ich kann doch das nicht machen, ich habe doch keine handwerkliche Begabung. So, gerade das Letztere ist, ich habe heute auch wieder was Handwerkliches gemacht, hätte nie gedacht, dass ich das hinkriege. Ja, man kann auch darum beten, wo man nicht so die Gaben hat. Also, und auch hier der Mose, es kommen ja noch so viele Gegenargumente und es ist ja äußerst gewagt, dass der Mose so mit Gott diskutiert, regelrecht, immer wieder Begründungen bringt, warum er es doch nicht tun kann. Man merkt, er hat Angst letztendlich. Es ist nicht einfach nur Demut, denke ich. Auch vielleicht Demut, ich, wer bin ich denn, dass ich es tun sollte. Aber er hat wohl auch Angst. Er ist ja geflüchtet schon vor dem Pharao, wobei jetzt ja der Nachfolger regiert, aber er weiß ja nicht, was sich oder ob sich da was geändert hat. Und wir wissen ja auch, dass noch schlimmer geworden ist unter dem Nachfolger dann, was dann anschließend noch alles kommt. Jedenfalls, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und ich die Kinder aus Ägypten führen sollte, die Kinder Israels. Aber Gott will mit ihm sein und die soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Hey, jetzt hätte man erwartet, es kommt das Zeichen mit dem Stab, der zur Schlange wird oder mit der Hand, die aussätzig wird und dann wieder geheilt wird, wenn er sie aus dem Wams zieht. Ja? Aber Gott nennt als allererstes das Zeichen, das am weitesten wegliegt zeitlich. Merkt ihr was? Der Blick geht ganz schon in die weite Perspektive. Nicht in das Nächste, dass er jetzt erstmal hingeht und dann diesen Stab da hat und mit diesen Schlangenverwandlungen und was dann die Zauberer noch nachmachen können. Ab der dritten Plage, glaube ich, allerdings können sie es nicht mehr nachmachen. Das Blut können sie noch machen, auch das Wasser zu Blut und die Frösche können sie auch nachmachen. Aber dann, wo die Mückenplage ist, ist es mit den Zauberkunststücken vorbei. Und dann sagen sogar die Zauberer des Pharao, wir werden es ja noch lesen, so Gott will, das ist der Finger Gottes. Und selbst da hört er noch nicht mal auf seine eigenen Leute, der Pharao. Aber Gott nennt hier als allererstes Zeichen für Mose, wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg, genau an diesem Berg, wo der Dornbusch steht, Gott dienen. Deshalb auch die Erscheinung dort an diesem Berg. So lenkt der Herr seinen Blick doch relativ weit schon in die Zukunft, über diese ganzen Hürden hinaus, über die Hindernisse hinaus, die sich zunächst in den Weg zu stellen scheinen und sich auch zunächst in den Weg stellen. Es sind noch mancherlei Kämpfe durchzufechten, bis Israel ziehen darf. Wir werden es in den nächsten Wochen ja betrachten. Aber dann kommt der Exodus, der Auszug und die Wanderung zum Berg Sinai, zum Gottesberg Horeb. Ja, und jetzt das Zentrale in diesem Kapitel. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Ja, es genügt ihm nicht mehr zu sagen, der Gott eurer Väter. Jetzt fragt er, wie heißt du? Es gab ja viele Gottheiten, falsche Gottheiten allerdings in dieser Zeit, auch in Ägypten. Sonnengott Ra und Horus und Osiris und wie sie alle hießen. Auch der Pharao wurde ja vergöttlicht und Könige und so weiter. Aber wie heißt nun Gott? Und das offenbart er hier. Gott sprach zu Mose, Echje Asher Echje, ich bin, der ich bin. Man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, er ist der wirklich lebendige, ewige Gott, nicht selbstgemachte Götzen, wie es die Heiden haben, die Ägypter haben und alle anderen, sondern er ist der wirklich existierende, seiende, ewig wesende Gott. Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das ist aber auch keine abstrakte philosophische Formel, wie es manchmal ausgelegt wurde, etwa in der Septuaginta mit Ho-On, sondern im Hebräischen ist es eine Form, eine Verbform, die ausdrückt, dass Gott lebendig ist. Keine statische, starre Größe, so etwas Höchstes Seiendes, wie es die Griechen verstehen würden, sondern im hebräischen Denken in der Geschichte mitgehend, ein lebendiger, durch die Geschichte wandelnder Gott, der sein Volk begleitet, der seine Gemeinde begleitet, der da ist, wenn man ihn ruft. Das ist ein völliger Unterschied zu einem griechischen philosophischen Gottesverständnis, etwa bei Aristoteles und Platon und anderen. Sondern es ist wirklich der lebendige Gott, der Geschichte macht und in der Geschichte mitgeht und auch in unserer Lebensgeschichte uns begleitet. Und der auch Mose begleitet auf diesem schwierigen Weg, gewiss nicht einfachen Weg zu Pharao. Und dann noch einmal. Vers 15, weiter sprach Gott zu Mose, sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, hier steht nun, nochmal der Name Gottes, Yahweh, manchmal wird es mit Jehova übersetzt, das ist das Tetragramm, nennt man es auch, die vier Buchstaben im Hebräischen, übersetzt J-H-W-H praktisch, J-H-E-T, W-H-E-T. Die Juden haben sich gescheut, diesen Namen auszusprechen, weil er so heilig ist, und haben es dann umschrieben mit dem Begriff Adonai, das heißt Herr, weshalb Luther auch an dieser Stelle Herr in Großbuchstaben schreibt, wo der Gottesname steht im Alten Testament. Ja. Schreibt Luther Herr in Großbuchstaben. Und das steht nun auch hier. Also drei, sogar vier oder noch mehr Gottesnamen, die hier auftauchen. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Herr, also Adonai, der Herr. So möchte ich es jetzt auch nennen. Und dann nochmal der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott, er soll hingehen und, aber auch nicht allein. Ja, jetzt sagt er auch zu ihm, du bist nicht allein. Es gibt andere, die du mitnehmen kannst, nämlich die Ältesten. Das ist auch ein Prinzip, wenn wir auch schwierige Wege gehen in unserem Dienst und unserem Leben, dass wir nicht allein gehen müssen. Wir haben auch Brüder, wir haben Geschwister zur Seite, die uns auch begleiten und umbeten. Deshalb auch die Gebetsgemeinschaft so wichtig, die Gebetsstunde, der Zusammenhalt auch in einer Gemeinde. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hebiter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, und dann sagt Gott noch, und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen, und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet, so lass uns nun 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Mose sollte nicht hineingehen und sagen, lass das Volk jetzt ganz fort, sondern erstmal 3 Tage reisen weit. Gott wollte auf diese Weise dem Pharao eine Chance geben, einen Test, ob er bereit ist, selbst zu so einem kleinen Zugeständnis, nur 3 Tage reisen weit, damit sie dort Gott ein Opfer darbringen können. Aber wir werden nachher noch sehen in den folgenden Wochen, dass er noch nicht einmal dazu bereit ist, sondern dass er ihnen die Arbeit noch schwerer macht, noch mehr Lasten auferlegt. Und das ist auch ein Hinweis, dass sich dann das Gericht Gottes noch verschärft, die Verstockung immer mehr zunimmt. Noch nicht einmal 3 Tage reisen weit lässt er sie ziehen. Es wäre sicherlich eine Überforderung gewesen für den Pharao, wenn Mose und Aaron dann gekommen wären und gesagt hätten, lass das Volk jetzt ganz frei. Erst einmal 3 Tage reisen. Nachher steigert sich's dann, ja, aber am Anfang ist die Forderung klein. Aber Gott weiß ja auch schon alles voraus. Es heißt dann, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand. Der Herr weiß, dass
9 Plagen nichts ausrichten werden. Erst die 10., wo dann die erstgeborenen Söhne der Ägypter allerdings nur sterben. Auch der erstgeborene Sohn des Pharao. Dann lässt er sie ziehen, aber dann verfolgt er sie auch schon wieder. Also ein sehr starrsinniger, unbelehrbarer Mann, dieser Pharao in dieser Zeit. Im Unterschied zu dem Pharao in der Zeit des Josef. Gottes Vorherwissen. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und dann kommt noch etwas, was ich zunächst auch mit Überraschung gelesen habe, aber es gibt doch auch eine gute Erklärung dafür am Schluss dieses Kapitels, wo Gott sagt, und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so dass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. In dieser Weise berauben, dass man von diesen wertvolle Dinge fordern soll. War das gerecht oder nicht gerecht? Ich frage euch. Ja, die Ägypter, was hatten die denn gemacht mit den Israeliten? Sie hatten sie ja ausgebeutet, hatten sie misshandelt über viele Jahre. Und es war nur recht und billig, dass sie für diese lange Wanderung, die bevorstand, auch etwas mitnehmen durften. Das hat Gott so gelenkt. Allerdings wissen wir ja, dass es später zum Teil missbraucht wurde, dass sich goldenes Kalb und ähnliche Götzen damit gegossen haben. Aber es war gut gedacht von Gott, sie sollten versorgt sein. Der Herr sorgt für das geistliche Wohl, aber er sorgt auch für das leibliche Wohl. Ja. Deshalb beten wir auch im Vater unser, nicht nur dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sondern auch unser tägliches Brot gib uns heute. Beides dürfen wir beten. Aber zuerst steht Gott und seine Ehre. Erst der Herr und dann unsere irdischen Bedürfnisse. Das sollten wir auch da festhalten. Ja, soweit dieses Kapitel 3. Nächstes Mal dann, so der Herr will und wir leben, dann die weiteren Widerstände, Bedenken bis hin zur Ablehnung von Seiten des Mose gegen Gottes Befehl. Und doch wird Gott auch Mose überwinden im guten Sinne, dass er diesen Befehlen gehorcht und auch wunderbar gesegnet wird durch diesen Gehorsam, durch die Liebe zum Herrn. Amen.